Liebe Gemeinde, stellen Sie sich die folgende Situation vor. Sie erzählen jemanden einen Witz, den Sie sehr mögen. Sie erwarten, dass das Gegenüber jetzt herzhaft lacht. Stattdessen macht er nur eine Handbewegung. Kennen Sie die? Als ich so klein war, hatte der schon so einen Bart. Total bekannt, nicht mehr witzig. Geht es uns nicht manchmal auch so mit Bibeltexten? Total bekannt, schon wieder der barmherzige Samariter. Das wissen wir doch nun langsam alle, dass es gut ist, sich um seinen Nächsten zu kümmern, oder? Dass Nächstenliebe was Gutes ist, weiß doch jeder. Selbst die, die eigentlich mit Glauben nicht viel anfangen können, die mit Jesus und Gott nicht so vertraut sind, aber seinen Nächsten lieben, das ist gut. Ich finde es interessant. Jesus erzählt die Geschichte jemanden, der alles weiß und alles kennt. Einem Schriftgelehrten, einem Theologen und gleichzeitig Juristen, der vermutlich auch noch zu einer Gruppierung gehörte, denen es besonders am Herzen lag, dass der Wille Gottes wirklich auch im Alltag umgesetzt und gelebt wurde. Dass dieser Mann sich auskennt, merkt man sofort, als Jesus ihn fragt. Aber wie kommt es dazu überhaupt? Ein kurzer Blick auf die Einleitung, weil Lukas möchte uns ja an der Stelle etwas deutlich machen. Der Mann kommt nicht einfach zu einem Glaubensgespräch, sondern er kommt zu einem Glaubenstest. Er will Jesus auf den Zahn fühlen. Entweder so, dass er als ausgebildeter und ordinierter Theologe diesem Laienprediger Jesus mal ein bisschen genauere Fragen stellt, vielleicht beauftragt durch ein Gremium. Noch schlimmer, wenn man es so versteht, wie es zunächst klingt, er wollte ihn versuchen, er wollte ihn reinlegen. Er wollte aufdecken, dass dieser Jesus falsch liegt. Und um das aufzudecken, kommt er mit einer sehr wichtigen und zentralen Frage. Meister, Lehrer, interessanterweise redet er ihn so an, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben, das Leben bei Gott in Gottes neuer Welt, die Ewigkeit zu erben, zu bekommen? Ich finde eigentlich so ungefähr die beste Frage, die man in seinem Leben stellen kann. Wie komme ich eigentlich bei Gott an? Wie komme ich mit Gott ins Reine? Dass mein Leben sich nicht am Ende im Nichts verliert, sondern wirklich bei Gott ankommt, ich bei Gott aufgehoben bin. Eine super Frage. Aber Glaubensgespräche haben eigentlich nur dann wirklich Sinn, wenn wir ehrlich werden. Wenn wir unsere ehrlichen Fragen stellen und auch versuchen, ehrliche Antworten zu geben, nicht vorschnelle, sondern wirklich das, was wir verstanden haben, weitergeben können und bei anderen Dingen sagen, da müssen wir vielleicht gemeinsam nochmal drauf gucken, nochmal weiterfragen. Aber solche Glaubensgespräche, die sind wirklich gut und helfen. Leider kommt dieser Mann nicht zu einem Glaubensgespräch, sondern zu einem Glaubenstest. Aber, auch das kann man entdecken, Jesus kann mit sowas umgehen. Jesus kann gut diskutieren. Der lässt sich nicht so einfach aufs Kreuz legen. Als der Mann ihn fragt und vielleicht den Gedanken dabei hat, wahrscheinlich wird dieser Jesus etwas sagen, was nicht so ganz stimmt, und dann können wir ihn darauf festnageln, da dreht Jesus einfach den Spieß um und sagt, was bekennst du eigentlich täglich und was liest du in deiner Bibel? Der Mann lässt sich drauf ein. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich auskennt, weiß, dass Jesus an anderer Stelle auf die Frage, was denn so das Zentrale im Glauben ist, genau so geantwortet hat. Ob dieser Schriftgelehrte das wusste? Oder ob es seine eigene Antwort war? Auf jeden Fall, er hat geantwortet und jetzt ist Jesus dran und gibt ihm eine Note. Sehr gut, super, genau richtig. Und dann sagt Jesus etwas, was auch wichtig ist wahrzunehmen. Du weißt es. Du weißt eigentlich alles. Also, tu es auch. Und Jesus macht sofort deutlich, Glaubensfragen sind nicht Theoriefragen. Nicht nur die Frage nach dem richtigen Denken, dem richtigen Bekenntnis, sondern Glaubensfragen sind immer auch Lebensfragen. Dass das, was ich glaube, in meinem Tun sich niederschlägt, durch mein Tun sich in die Welt bewegt. Glaubensfragen sind auch Lebensfragen, das macht Jesus deutlich. Und es wird hier an dieser Stelle deutlich, Jesus sagt, ja, so ist es, das ist das, worum es im Kern geht. Tu das und du wirst leben. Um was geht's denn? Um Liebe zu Gott mit allem, was uns zur Verfügung steht, mit unserer ganzen Person, allen Kräften, alle Kräfte werden hier aufgezählt, die wir als Menschen haben. Herz, Denken, Verstand, Gefühl, alles. Gott ganz lieben. Und seinen Nächsten so selbstverständlich, wie man eigentlich zu sich selbst sorgt und weiß, was für mich gut ist, so soll ich auch für den anderen selbstverständlich sorgen, gutes Denken tun? Und Jesus macht deutlich, worum geht es eigentlich im Kern des Glaubens? Wie kommen wir bei Gott an? Totale Hingabe, Lebenshingabe, mich Gott hingeben mit ganzer Liebe und mich hingeben im Dienst für den Nächsten. Und da fragen dann manche manchmal, passt das denn eigentlich überhaupt zu dem, was wir als Evangelische sonst so sagen und glauben, wenn Jesus da sagt, tu das und du wirst leben. Leben wir jetzt doch vom Tun? Ist das nicht anders, was der Paulus sagt? Glauben ist entscheidend? Ich glaube, dass Jesus was völlig anderes hier sagt als Werkgerechtigkeit. Nicht tu genug, dann wirst du schon richtig sein. Sondern Jesus sagt, gib dich Gott ganz hin. Liebe, das ist gefragt. Und das ist nicht einfach ein Tun. Und das ist nicht einfach etwas, was ich aus mir selbst heraus kann. Ich glaube, dass Jesus und Paulus sich da sehr einig sind. Vertrauen auf Gott, von ihm her die Welt sehen und sich ihm hingeben aufgrund dessen, was er getan hat. Merkt man auch, wenn man den Zusammenhang liest, im gleichen Kapitel noch weiter liest, dann sieht man, wie Jesus das einordnet. Aber was er hier deutlich macht, ist, Glaube ist nicht ein Theoriegebäude im Kopf, sondern Glaube ist auch Leben. Und wenn das auseinanderfällt, dann ist was nicht okay. Hingabe, das ist das, was im Kern gefragt ist. Also tu. Auf uns übersetzt, du kennst doch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wenn du sagst, kennst du, dann tu doch auch. Billiger geht's nicht als ganze Lebenshingabe. Trotzdem, ich glaube, es lohnt sich, dieses Gleichnis trotz allem Kennen und Wissen noch mal ein bisschen genau anzuschauen, hineinzuhören, um zu sehen, was Jesus hier auch so in Einzelheiten noch deutlich macht. Spannend. 4 Punkte heute. Erster Gedanke, Jesus provoziert, Jesus fordert uns heraus. Der Gesetzeslehrer will sich nicht zufrieden geben. Er will den schwarzen Peter nicht bei seinen Karten behalten. Und wie kommt er da jetzt wieder raus aus dieser Zwickmühle? Er fängt eine theologische Diskussion an. Und ich dachte, ja, ist das nicht auch typisch für uns? Dass wir manchmal eigentlich schon wissen, was wir tun sollten. Und um es nicht tun zu müssen, fangen wir nochmal an zu diskutieren. Kann man das überhaupt? Ist das nicht eine Überforderung? Brauche ich da nicht noch mehr Wissen und genauere Informationen? Wer ist denn das, mein Nächster? Und wenn man in die hebräische Sprache reinhört, dann kann man es auch übersetzen, wer ist denn eigentlich mein Freund, mein Gefährte, der mir nahesteht? Um wen soll ich mich denn nun wirklich kümmern? Hand aufs Herz, an wie vielen Stellen wissen wir eigentlich schon, was los ist und was wir tun sollten und flüchten in Theoriediskussionen? Ich habe nichts gegen Diskussionen und gerade in ethischen Fragen, also in Fragen, wie sollen wir denn von Gott her in dieser Welt wirklich leben, gibt es auch viele Fragen, die man sehr sorgsam miteinander bedenken und auch manchmal diskutieren muss, weil vieles nicht so einfach ist. In der modernen Wissenschaft, was ist gut und was sollte man nicht tun? Muss man alle technischen Möglichkeiten immer auch umsetzen und so weiter. Ganz viele Fragen, wo es gut ist, darüber nachzudenken, auch zu diskutieren für und wider und dann zu einer guten Abwägung am Ende zu kommen und Verantwortung zu übernehmen vor Gott. Aber es gibt Dinge, die sind schon so klar, da ist jedes Diskutieren nur ein Ausweichen. Aber das war damals eine viel diskutierte Frage. Wer ist mein Nächster? Ich gebe mal ein paar theologische Meinungen der damaligen Zeit wieder und als ich sie gelesen habe und versucht habe, für uns zu übersetzen, habe ich gedacht, eigentlich mitten aus dem Leben. Was waren so gängige Antworten? Die erste gängige Antwort war, der Nächste, den ich lieben soll, das sind alle Leute, die zu meinem Volk gehören und die mit Ernst sich dazu halten, also die zum Judentum übergetreten sind aus den anderen Völkern, die sogenannten Proselyten. Das sind die, für die ich Verantwortung habe. Also die zu uns gehören und die sich wirklich integrieren wollen. Aber die hier ihr eigenes Ding machen wollen, die ja wohl nicht. Oder? Zweite Definition. Eigentlich sind alle gemeint, aber es gibt Leute, die disqualifizieren sich selber. Die verbreiten falsche Lehren. Das sind die Denunzianten, die verpetzen andere. Oder sie lehren den Glauben falsch. Und bei solchen Leuten, da muss man nicht helfen. Da muss man nicht lieben. Ich übersetze mal wieder. Leute, die politisch anders denken, so die Unbelehrbaren, die von der AfD oder die alten SED-Kader, die immer noch in der Linkspartei sitzen oder die ganz Unverbesserlichen, die also nicht. Dritte Lehrmeinung. Alle, die zu deinem Volk gehören, also da war man sich eigentlich einig, aber wenn du jetzt Nachbarschaftsstreit hast oder Erbschaftsprobleme oder sonst mit jemandem Clinch liegst, die kannst du rauslassen. Und ich denke, sehr praktische Theologie, die Leute damals betrieben haben. sehr handhabbar. So kann man damit umgehen. Und Jesus sagt, nee, so kannst du nicht damit umgehen. Und darum verändert Jesus auch die Frage. Der Gelehrte sagt, wer ist denn mein Nächster? Wo ist denn die Grenze? Und wo ist denn nicht mehr der Nächste, sondern wird jetzt zum Feind oder Gegner? Und Jesus sagt, das ist nicht die Frage. Nicht die Frage, wen muss ich lieben? Sondern die Herausforderung ist, ich, du sollst lieben. Wem kannst du der Nächste werden? Wo fordert Not dich so heraus, dass du der Nächste bist, der dem am allernächsten kommt und der jetzt helfen soll? Wir finden immer gute Gründe, warum wir gerade jetzt nicht helfen können. Und mal in die Geschichte reingeschaut, ist der Mann nicht irgendwie ein bisschen selber schuld? Wenn man sich diese Straße zwischen Jerusalem und Jericho mal vor Augen hält, ich weiß nicht, wer schon mal in Israel war und diese Straße gefahren ist. Also das ist ein sehr unwegsames Gelände, eine Straße, die 27 Kilometer lang sich in Serpentinen und Kurven über 1000 Höhenmeter vom Jordantal bis nach Jerusalem schlängelt. Kaum bewohnt. Absolut super Rückzugsort für Terroristen, für Räuber, für alles mögliche Gesindel. Ist der nicht selber schuld, wenn der alleine so einen gefährlichen Weg geht? Kann man fragen. Spannend finde ich, dass Jesus bei denen, die er dann erzählt, die vorbeikommen, auch immer davon redet, dass die alleine unterwegs sind. Und ich merke, manchmal merke ich bei anderen die Fehler, die sie machen, schnell und bin doch nicht davor gefeit, sie selber zu machen. Also selber schuld. Und Jesus sagt, kein Hinderungsgrund. Dass jemand selber aus eigener Labilität abgerutscht, an den Suff gekommen, auf der Straße gelandet ist, das ist kein Grund, um nicht zu helfen. Also jeder kann es sein. Der Flüchtling, der vielleicht mit sehr merkwürdigen Vorstellungen, was er hier von unserem Land erwartet, bei uns angekommen ist. Das misshandelte Kind. Der psychisch Kranke, der doch so schwierig ist. Und der oder die Einsame, die es aber auch jedem schwer macht, der in die Nähe kommt. Jeder kann es sein. Jesus lässt den Mann ohne genauere Beschreibung. Ich kann auch nicht alle Beispiele aufzählen. Jesus gibt ein Beispiel, damit wir die Beispiele, die es in unserer Nähe gibt, selber rausfinden. Und das Spannende ist, wenn man mal versteht, dass es auch nicht nur um einzelne Personen geht, sondern manchmal sind ganze Gruppen von Menschen in schwieriger Lebenssituation und brauchen Hilfe. Manchmal reicht finanzielle Unterstützung, Zeit, die ich gebe, eine Spende, die ich mache, gar nicht aus. Vielleicht muss ich mich sogar mal engagieren, einsetzen, damit sich politische oder soziale Verhältnisse doch anfangen zu verändern, die nämlich mitschuld sind an manchem Leid und Elend. Und ich musste denken, vor 14 Tagen waren wir am Willow-Kongress in Leipzig und haben den Vortrag von dem Leiter von IJM, International Justice Mission, gehört. Ein Mann, der sich mit vielen anderen gemeinsam dafür einsetzt, dass in unserer Welt die Sklaverei abgeschafft wird. Gibt es. Es gibt vermutlich sogar in unserer Zeit mehr Sklaven und Sklavinnen als in früheren Jahrhunderten. Denk mal immer, war bei den alten Römern oder bei den blöden Amis oder England oder sonst wo gab es Sklaven, aber heute doch nicht. Doch. Ganz viele Menschen, die unterdrückt werden, in Zwangsarbeit stecken, Kinder, Kinder und Frauen, die zu Sexsklaverei gezwungen werden und so weiter. Und es ist auch Aufgabe von Christen, sich einzusetzen, damit solche Dinge aufhören. Ja, das Gesicht der Räuber kann sehr verschieden sein. Es können Krankheiten und Süchte sein, unter die Menschen geraten sind. Es können Unglück und Katastrophen sein. Es können gierige und brutale Menschen sein, aber auch katastrophale Umstände und Verhältnisse. Und Jesus sagt, nicht abgrenzen, du bist herausgefordert. Das ist seine Provokation, seine Herausforderung. Zweitens, Jesus demaskiert, Jesus entlarvt. Und wenn man jetzt in die Geschichte reinguckt, dann hält Jesus uns auch nochmal den Spiegel vor und sagt, guck mal, ob du nicht auch so bist. Da kommen diese zwei, der Priester und der Levit. Sie kommen die Straße entlang, sie sehen und gucken lieber weg. Und sehen wir? Und wenn wir sehen, wo gucken wir lieber weg? Und eigentlich wird die Geschichte ja an dieser Stelle ziemlich peinlich. Wer sind die beiden? Ein Pfarrer und ein Presbyter. Mitarbeiter der Gemeinde, verantwortlicher Mitarbeiter. Man kann das ruhig erweitern. Und die kommen den gleichen Weg, also vielleicht gerade vom Gottesdienst. Hat der Priester da noch über Nächstenliebe gepredigt? Oder wenn sie nicht in der gleichen Richtung kommen, sondern in Gegenrichtung nach Jerusalem unterwegs waren, dann waren sie auf dem Weg zum Gottesdienst auch nicht besser. Natürlich haben die gute Gründe. Voller Terminkalender. Ich kann euch jetzt nicht so viel Zeit versäumen, um da zu helfen. Aber auch religiöse Gründe. Ein Priester durfte auf keinen Fall mit Leichen in Berührung kommen. Allenfalls bei einem ganz engen Verwandten. Oder es gab eine Lehrmeinung, da sagt man ja gut, wenn ein Mensch völlig alleine ist und es keinen anderen gibt, der sich um ihn kümmern kann und die Beerdigung organisieren, dann mach du das. Aber eigentlich musste man sich fernhalten. Und wenn jetzt dieser Mann eben in den Händen verstirbt, dann kann er keinen Gottesdienst feiern. Außerdem, könnte das nicht eine Falle sein? Wie viele Autofahrer haben schon angehalten und als sie dem, der auf der Straße lag, helfen wollten, wurden sie selbst überfallen? Und wenn man dann noch die Täter gesehen hat und identifizieren kann, wird es dann nicht erst recht gefährlich. Viele gute Gründe, um nicht zu helfen. Was sind meine, was sind deine? So hält Jesus den Spiegel vor. Und jetzt kann ich den Triumph schon hören, draußen vor der Kirche. Hab ich's nicht schon immer gewusst? Die Pfaffen und ihre Gehilfen, die, die da sonntags zur Kirche rennen, die sind doch auch nicht besser. Nächstenliebe kann ich auch so. Ein anständiger Mensch sein, und was soll ein Christ schon anders sein als ein anständiger Mensch, das kann ich auch ohne Kirche. Denn das ist das, was man jetzt eigentlich erwarten würde, dass Jesus nach den zwei jetzt einen normalen Menschen aus dem Volk nennt, einen anständigen Menschen. Mit gesundem Menschenverstand, der zupackt und der hilft. Nur Jesus schockiert an dieser Stelle auch nochmal, indem er nämlich nicht von einem anständigen Menschen redet, der vorbeikommt, sondern von einem, den sie alle hassten. 700 Jahre Feindschaft zwischen Samaritern und Juden. Wenn man Anschauungsmaterial braucht, kann man an Israelis und Palästinenser denken. Nur noch viel, viel länger. Angefangen hat es damit, dass im Norden das Reich unterging. Auch vorher hatte man sich schon manche Kriege geleistet. Und dann war die Oberschicht deportiert, fremde Menschen waren angesiedelt worden. Die Israeliten im Norden fingen an, den Glauben an den Gott Israels mit anderen Religionen zu vermischen, da so eine Patchwork-Religion aufzubauen. Und weil das so war, darum hatte man sich immer abgegrenzt. Als der Tempel in Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft wieder aufgebaut wurde, durften sie nicht mitbauen. Darum bauten sie natürlich ihr eigenes Heiligtum auf. Und man stritt sich, was ist jetzt der richtige Ort zum Gottesdienst feiern? Und so ging das über Jahrhunderte. Feindschaft, Erbfeindschaft, Erzfeindschaft. Und kurz vorher, einige Jahre vorher, hatten die Samariter nochmal so eine richtige Provokation auf dem Tempelberg, im Tempel in Jerusalem angerichtet. Sie hatten nämlich Leichenknochen gesammelt und dort verstreut. Und so richtig den Gottesdienst gestört. Und Jesus sagt, so einer, der kommt vorbei. Und ich habe mich gefragt, an wen würde Jesus heute nennen? Wer kommt vorbei? Ich glaube, jeder kann mal den einsetzen, der selbst am unsympathischsten ist. Und am fremdesten. Und der kommt vorbei und tut das, was Gottes Willen entspricht. Er tut nicht nur das Nötigste, sondern er tut alles, was nötig ist. Er macht Wundversorgung, Desinfektion, Wein, dann mit Öl behandeln, dann Wunden verbinden, Krankentransport und noch Pflegeunterbringung. Ich habe was dazugelernt. Ein Denar ist ja immer ein Tagelohn für einen normalen Arbeiter. Und die Pflegesätze damals waren sozusagen ein Zwölftel Tagelohn. Also der bezahlt für 24 Tage die Heilunterbringung. Das ist mehr als die AOK oder die Privatversicherung zahlt. Und das tut er alles. Und sagt, und wenn noch mehr gebraucht wird, zahle ich noch mehr. Und obwohl wir Sozialeinrichtungen haben, Gott sei Dank, Krankenversicherungen und so weiter, es gibt trotzdem Menschen, die in Not sind, auch hier in Halver, auch vor unserer Nase. Und es gibt keine Grenzen, die wir ziehen sollten und wo wir denken sollten, aber der doch nicht. So stellt Jesus uns vor Herausforderungen. Es gibt den Nächsten, der auch mich braucht und die Situation, die mich herausfordert. Letzter Gedanke. Jesus kuriert, Jesus heilt. Und jetzt kann ich schön an etwas anknüpfen, was in der Liturgie schon mal vorkam. Es steht nicht in der Geschichte. Aber Künstler haben diese Geschichte immer wieder dargestellt und manche haben den Samariter so gezeichnet, dass man in ihm Jesus erkennen kann. Und machen damit etwas deutlich. Jesus ist unser barmherziger Samariter. Der weiß, wo wir unter die Räuber gefallen sind, dass wir unter die Räuber gefallen sind. Und sogar zu Feinden Gottes geworden sind, wie Paulus schreibt, weil wir einfach ohne Gott gelebt und uns innerlich letztlich gegen ihn positioniert haben. Und Jesus kennt die Wunden, die wir erlitten haben, auch durch eigene Schuld. Und dann kommt er und wendet sich uns zu und übt Feindesliebe und sagt, so bin ich zu dir, so sorge ich für dich. Lass es dir gefallen. Ich rette dich. Ich vergebe dir. Alles kann gut werden. Und als so jemand, für den ich sorge, darfst du jetzt jemand werden, der für andere sorgt. Und jetzt merken wir, dass das nicht einfach nur ein Gebot ist, mit dem wir alleine gelassen werden, sondern dass Jesus selbst in uns der Samariter in dieser Welt sein will, durch uns in diese Welt wirken. Und wenn wir das tun, wenn wir so leben und das umsetzen, dann passiert das, was Jesus immer wieder nannte, dann breitet sich Gottes Herrschaft aus. Reich Gottes wird dann gebaut. Gottes Herrschaft breitet sich aus. Und dazu will er dich und mich gebrauchen. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du unser Samariter bist. Unsere Wunden kennst und versorgst und heilst. Auch all das, was wir durch eigene Schuld uns zugezogen haben. Lass uns deine Liebe immer wieder so erkennen, damit wir von innen heraus fähig werden, dich wiederzulieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, allen Kräften und unseren Nächsten wie uns selbst. Herr, und öffne uns die Augen und mach uns aufmerksam, wo wir bis jetzt weggeguckt haben. Und zeig uns, was von dir her dran ist. Amen.